Was feiern wir eigentlich? 65 Jahre Gemeinde Naumburg-Weißenfels? Vielleicht genauer gesagt, 65 Jahre Selbstständigkeit der Gemeinde Naumburg-Weißenfels. Was für eine Gemeinde? Eine Baptistengemeinde? Oder vielleicht auch eine Baptistengemeinde mit brüdergemeindlichen Einschlag? Eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde? Welche Wurzeln hat denn diese Gemeinde überhaupt, bevor sie war? Welche Wurzeln haben denn überhaupt freie Gemeinden? Aus welchen Quellen speiste sich unsere Gemeinde, bevor sie gegründet war? Bevor ich uns einiges erzählen möchte, auch zur Geschichte dieser Gemeinde, gönnt mir die Zeit, einen kurzen Abriss der Geschichte zu tun, um das kleine Gemeindegeschehen, welches wir heute feiern, in einem größeren Licht sehen zu können, in einem größeren Zusammenhang sehen zu können und vielleicht auch ein Stück besser zu verstehen, was heute passiert und was morgen möglich sein kann. Die Gemeindebewegung der Baptistengemeinde hatten zwei wichtige Grundsätze. Der erste Grundsatz war Eigenständigkeit. Man hat es sehr wohl gesehen, dass bei Kirchen immer wieder auch eine Konzentrierung der Macht auch stattfand. Und man hatte gesehen, so können wir das schlecht aus unserem Neuen Testament, aus dem Leben von Jesus ableiten. Und wir wollen die Sache so nicht mittragen, da wir nicht irgendeinem Menschen gehorchen, sondern da wir Gott, den Vater im Himmel, gehorchen durch Jesus Christus. Und diese erste Sache, diese Selbstständigkeit der Gemeinde, sie lässt sich nicht reinreden von anderen, die über ihr stehen, weil es steht niemand über diese Gemeinde. Und als zweites, diese ganz persönliche Beziehung, die gewünscht wird für Menschen, die zu dieser Gemeinde gehören, ihre Bindung an Jesus Christus. Die Baptisten in besonderer Betonung auf die Taufe, die aus dem Glauben und aus dem Bekenntnis auf Jesus Christus folgt. Aber darin stehen die Baptistengemeinden längst nicht allein. In der Zeit des 19. Jahrhunderts gab es eine sehr große und breite Bewegung, eine Bewegung, die immer und immer wieder auch die Bibel, das Neue Testament, die Evangelien entdeckte, las und für sein eigenes Leben in Anspruch nahm. Diese Bewegung lässt sich zusammenfassen unter dem Namen Pietismus. Pietismus, eine Bewegung, die schon ein Weilchen alt ist. Der Leipziger Professor Joachim Feller hat gesagt, er lebte von 1638 bis 1691. Er sagte, es ist jetzt stadtbekannt, der Name der Pietisten. Was ist ein Pietist? Der Gottes Wort studiert und auch ein heiliges Leben führt. Das sagte er von den Pietisten. Es war Menschen zu wenig, einfach zu einer großen Kirche zu gehören, sonntags zum Gottesdienst zu gehen und dann alles zu lassen, wie es ist. Sondern man hat entdeckt, da gibt es eine Kraft in den Evangelien, in den Leben von Jesus, welches das Leben in einer Art und Weise verändern und spannend machen kann, dass man sich es wünscht, von Herzen wünscht. Und sich dieser Kraft zu unterstellen, das war Anliegen der Menschen. Und so haben sie sich in so kleinen, ich glaube, Konventikeln hieß das, getroffen und haben die Bibel gelesen und haben sie versucht, für sich anzuwenden, für ihr Leben anzuwenden. Und die Pietisten waren hier in unserer Gegend sehr stark geworden. Es gibt pietistische Hochburgen, dazu zählt Halle. Halle gleich nebenan, dort lebte und wirkte August Hermann Francke, der in ziemlich erbärmlichen Zuständen ein Werk geschaffen hat, welches heute noch geehrt und geachtet wird und wessen Wurzeln wir auch heute noch direkt spüren. Auch die Gemeinde, die Baptistengemeinde in Halle, lebt sicherlich auch ein ganzes Stück aus diesen Wurzeln. Nur ist diese Kraft, die in Halle gewesen ist, bis nach Weißenfels wohl schwerlich gekommen. Dazu bedurfte es anderer Umstände. Ja, und dieser Pietismus breitete sich aus. Es war Spener, von dem Franke lernte. Spener lehrte in Berlin und in Dresden. Und der Spener hatte ebenfalls Menschen, die ihm Vorbild wurden, auch in der Art und Weise zu glauben. Das geht ganz weit zurück. Zum Beispiel auch Zinzendorf ist ein Kind dieser Zeit. Dieser verrückte Mensch in Herrnhut, dessen Losung wir heute noch lesen, der auf eine ganz individuelle Art das persönliche Glauben, den persönlichen Glauben gelehrt und gelebt hat. Aber auch dieser Zinzendorf, diese Brüdergemeinde, wie Sie sie kennen, blieb nicht ohne Kritik. Einer sagte einmal über diese Gemeinde, ihr seid doch ein heuchlerischer Verbund frommer Menschen. Und das ist, glaube ich, auch das Kennzeichen von Menschen, die ein so hohes Ideal haben, dass sie immer wieder in Verlegenheit stehen, so zu tun, als ob. Und ich denke mal, da können manche von uns ein Liedchen davon singen, aber das liegt vielleicht auch im Menschen selber begründet. Weil man möchte doch so sein. Und man merkt, das eigene Leben, das klappt nicht ganz so. Und dann möchte man sich von den anderen nicht blamieren und möchte doch in diesem frommen Kreis sein. Und dann passiert das halt. Ja, bei all den interessanten und guten Aufbrüchen gab es auch immer wieder so eine sehr ernüchternde Feststellung auch des Lebens von Menschen. Und dieser Franke wurde inspiriert von manchen anderen. Ich denke da an den sächsischen Valentin Weigel, ein frommer Pfarrer, der in seinem Dorf bei, mir fällt der Name jetzt nicht ein, wo er gelebt und gewirkt hat, sehr angesehen war als einfach ein gütiger Mensch, der seine Dorfkirche oder seine kleine Stadtkirche gut leitete. Im Geheimen hat er Schriften geschrieben, die er nicht veröffentlichen wollte. Und nach seinem Tod wurden diese Schriften bekannt und alle Welt hat gestaunt. Wow, so einer ist das, ein Ketzer. Und man hat nachträglich nach dem Druck seiner Schriften diese verbrannt. Und diese Schriften enthielten wiederum eine Inspirationsquelle aus alter Zeit. Dieser Mensch, der Valentin Weigel, hat es in seinem Leben nach außen verwirklicht. Aber er hat die Quelle verborgen gehalten. Die Quelle dieses Menschen bezog sich auf die christlich-mystische Bewegung des Mittelalters. Und in dieser christlich-mystischen Bewegung hin, tendierend zur pietistischen Bewegung, stand auch ein Mensch, der noch auf meiner Leseliste steht, der Herr Lavater. Er hat höchst interessante Studien zur Physiognomik geschrieben, die das Lesen aus dem Gesicht eines Menschen. Er hat dazu unwahrscheinlich viele Zeichnungen gemacht und Charakterzüge abgeleitet. Er war ein Original ohne Gleichen. Und ich denke auch an Paracelsus, den wir so als Vater der Arztkunst auch verehren. Ein sehr seltsamer, eigenwilliger Mensch, der aber auch aus diesen Quellen auch sein Wissen nährte und eine ganz enge Beziehung auch zu diesem Vater im Himmel hatte. Und so ist es auch so, dass gerade die Hochburg dieses Pietismus zum einen in unserem mitteldeutschen Raum lag, fast vergessen, aber auch zum anderen in dem Bereich Württemberg lag, bei Tübingen, eine Ecke, wo Menschen über Jahrhunderte hinweg auch dieses ergriffen haben und für ihr Leben gelebt haben. Ganz in der Nähe Reutlingen. Auch dort, die Gemeinde dort, die wir durch Samira kennen, zehrt sicherlich auch, ohne dass sie es wissen, aus diesen Quellen. Und dieser Pietismus war immer eine Bibelbewegung. Er war immer eine Laienbewegung. Also keine Bewegung von hauptamtlich Höhergestellten. Und er war eine Heiligungsbewegung, eine Bewegung, die ins Persönliche sehr reinging. Ja, was war denn nun der mittelalterliche Mystizismus, der christliche Mystizismus? Und zwar haben Menschen erkannt, dass zwischen dem Anspruch, den Jesus stellt, und der eigenen Seele eine ganz enge Beziehung besteht. Und dass oft in der Tiefe der Seele Dinge verborgen sind, die auch Jesus offenbart, in seinen eigenen Worten, in seinen lebendig machenden Worten. Und so habe ich selbst auch die ein Buch von Meister Eckhart gelesen. So ein ganz großer Vertreter dieser mittelalterlichen Richtung. Und ich war begeistert von seinen Worten, von seiner tiefen Menschlichkeit, von seinem ganz eigenen Charakter. Und ich habe gedacht, wow, das hat er sich zu sagen getraut. Und bei all diesem sollten wir wissen, dass unser kleines Christsein nur ein Bruchstück ist von einer riesigen, großen Welt des gelebten Christseins, das Menschen entfaltet haben in ihrem Leben, in ihrer ganz eigenen Art und Weise. Ich denke an den Böhme, an dem Schuhmachermeister Böhme aus Görlitz, der neben seiner Werkbank seine Bibel zu liegen hatte und der ganz eigenartige Inspirationen bekam. Aurora, das Licht der Morgenröte. Und er schrieb darin, ich habe es versucht zu lesen, ganz eigenwillige Literatur. Von diesem Böhme aus Görlitz haben ganz viele Menschen sich inspirieren lassen. Er lebte um 1600, Meister Eckhart um 1200. Und auch gab es immer wieder Gruppen von Menschen, die dieses Christsein neu verstanden und in ihrer Einfachheit lebten. Ich erinnere an die Waldenser. Die Waldenser, die später ausgerottet wurden, weil sie nicht in die Hierarchie der bestehenden Kirche passte. Ja, ich erinnere auch davor an Bibelbewegungen. So gab es zum Beispiel in Sachsen eine Bibelbewegung. Ein Mensch, ein Unbekannter, hatte eine Bibel geschrieben, die von dem Leben Jesu erzählte, und zwar aus allen Evangelien zusammengestellt. Und dieses Buch nannte sich Heliand. Der Heliand, wir kennen heute den Begriff Heiland. Und dieses Buch erzählt die Geschichte von Jesus im mittelalterlichen Deutsch, kaum verständlich für uns, im Stabreimen. Ich wusste gar nicht, was Stabreime sind. Also wir kennen ja Reime, die reimen sich immer so auf das Ende. Stabreime reimen sich auf den Anfang. Wie geht das? Und zwar gibt es da eine Betonung auf dem Anfang. Ich habe mal einen Reim zusammengesponnen. Heliant, die helle Sonne, heilt die Herzenswunden mir. Das wäre so ein sehr stümperhafter Stabreim wahrscheinlich. Aber so in diesem Stil ist dieses Buch geschrieben. Und vielleicht kann man dem auch etwas abgewinnen und inspiriert Leute auch jetzt und sagt, oh ja, ab jetzt möchte ich nur noch in Stabreimen sprechen. Dann wisset, dass das auch eine ganz bestimmte Kraft in sich trägt. Dieses Betonen, dieses Helian, dieses, es hat was. Und Menschen haben es ergriffen und haben auf diese Art und Weise das Leben von Jesus buchstabiert. Und davor, noch weiter vor, um 350 nach Christus, hat ein Mensch, ein Europäer, ein Gote, hat den christlichen Glauben ergriffen, der ihm von seiner Mutter vorgelebt wurde, und hat seine germanischen Wurzeln gesehen und beides miteinander zusammengeführt. Und er hat die Bibel übersetzt und musste dabei viele Worte neu erfinden und anders deuten und hat sie für das germanische Verständnis übersetzt. Mit Ausnahme des Buches der König oder Chronik, weil das wollte er nicht, weil dieses Kriegerische in diesen Büchern könnte eventuell das Kriegerische im germanischen Volk noch mehr schüren. Und das fand er nicht gut. Dieser Mensch hieß Wulfila, der kleine Wolf. Wir Pfadfinder würden Wölfling sagen. Er hat die Bibel übersetzt, 350 nach Christus. Und dieses Volk der Goten, die das Evangelium damit auch erlebt und gelebt haben, haben es für sich verstanden und sind, ich denke, ein ganzes Stück glücklich damit geworden. Nur nicht in ihrer Stammesumgebung. Die Goten waren ja ein Volk von der Krim, die sich später nach Südfrankreich auch ein bisschen ausbreiteten. Und die Goten hatten da schon argen Widerstand geleistet. Und so drohten dann diese, man sprach dann von den Kleingoten, überfallen und vernichtet zu werden. Und so haben diese gebeten dem Römischen Reich um Unterschlupf und haben dann auch eine Landschaft zugewiesen bekommen, wo sie dann auch gelebt haben. Die Kleingoten So hießen die Nachfolger dieser Bewegung. Und wie hieß es doch in historischen Quellen? Diese Menschen haben Landwirtschaft und bäuerliches Leben perfekt beherrscht. Eins konnten sie nicht, das war ihr Land verteidigen. Sie hatten keinen Wert auf Armee und Rüstung und Eroberung gelegt. Und diese Kleingoten, von diesen ging so viel innere Kraft aus, dass sie ganz Europa um diese frühe Zeit schon durchzogen. Und geistige Bewegungen um Jesus hervorbrachten, ohne Eroberung, einfach nur durch die innere Kraft. Ja, und es geht weiter zurück. Diese Bewegung auch, dass man selbst verantwortlich ist vor Gott und den Menschen und kein Mensch über einen steht, außer Gott im Herrn Jesus Christus, das war den Menschen auch schon zu früher Zeit bewusst. Das ist ja auch die Botschaft von Jesus. Und ich erinnere nur an einen Bischof von Smyrna, heute die türkische Stadt Izmir, Polycarp. Er lebte von 69 bis 155 und er leitete eine kleine Gemeinde dort, eine christliche Gemeinde. Und er hatte gerade Auseinandersetzungen gehabt mit anderen Christen, weil sie den Ostertermin nicht einheitlich feierten und sie konnten sich nicht einigen auf den richtigen Termin. Nur zu der Zeit war es noch nicht das ganz große Drama. Weiter später hat man sich deswegen auch die Köpfe eingeschlagen. Und sicherlich, wenn ein Mensch sagt, Gott ist meine Autorität und ich tue es in Verantwortung vor Gott, aber es darf kein Kaiser der Welt sagen, sei mir untertan und bete mich an, dann braucht er gar nichts weiter tun. Er eckt an. Er wird auffällig. Und so sind Christen auffällig geworden. Und Menschen wussten oft nicht so richtig, was sollen sie mit diesen Haufen machen, mit diesen verrückten Haufen. Zum einen leben sie ja ganz schön und fromm und verstehen sich und es sieht alles toll aus, aber zum anderen sind sie doch Aufrührer. Das ist doch gefährlich für unser Staatssystem. Und so zwang man auch Christen, wo man konnte, auch zu der damaligen Zeit dem Kaiserkult zu folgen, den Kaiser ein Stück Anbetung darzubringen. Und so waren, Polycarp war schon in die Jahre gekommen, doch Menschen versammelt in einer Arena, in einem Zirkus. Und dort gab es wie immer auch die grausamen Spiele, dass Menschen den Tieren vorgeworfen wurden zum Fraß oder andere Gladiatorenspiele. Und dort war ein Konsul. Und der Konsul bat den Polycarp zu sich. Und er sagte zu ihm, schwöre beim Kaiser und ich werde dich freilassen, lästere Christus. Und der Polycarp wusste, also das geht jetzt aufs Ganze. Und er sagte, 86 Jahre diene ich Christus und er hat mir kein Leid getan. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Viel hat Polycarp nicht geschrieben und von sich gegeben, aber diese Standhaftigkeit ist um die Welt gegangen. Und nun war schon das Spektakel mit dem Löwen vorbei, also konnte Polycarp nicht mehr den Löwen vorgeworfen werden, aber es gab noch genug Brennholz und so wurde ein Scheiterhaufen geschichtet. Und Polycarp wurde unter dem Johlen und dem kreischenden Begeisterung der Menge verbrannt. Bei all diesem Grausamen und der geballten Kraft, wie Menschen gegeneinander stehen können, sich vernichten können, brutal zueinander sein können, hat die Botschaft von Jesus Christus die ganze Zeit hin überstanden. Und dieser Polycarp hat mit Sicherheit die Apostel kennengelernt, einige der Apostel, die Jesus Christus selbst begegnet sind und hat von ihnen gelernt. Und wir als klitzekleine evangelisch-freikirchliche Gemeinde dürfen so ein wirklich kleines Licht am Ende dieser Geschichte sein. Und ich bin gespannt, wie diese Geschichte weitergeschrieben wird. In dieser ganzen Breite, in dieser ganzen Schönheit und Größe. Aber nur, dass wir einmal verstehen, was eigentlich unsere geistigen Wurzeln sind. Okay, 65 Jahre Gemeinde. Das Erste, was mir in die Hand gefallen ist, ist ein Jubiläumsbericht. Und dort steht drauf, 25 Jahre Gemeindeteil Weißenfels. Und dazu möchte ich den Friedemann bitten, mal das erste Dokument einzublenden. Fällt euch etwas auf? Ist zu klein. Kriegen wir es noch größer? So ein bisschen. Ich glaube, mit Vergrößerung von Dings. Nee, es geht, glaube ich, nicht. Ne? Da ist was, ja. Nochmal. Ja, jetzt wird es besser. Oh ja, noch größer? Ja, so wird es besser. Ja, wir feiern 70 Jahre. Na sowas, wie kommt das? Also, wir haben uns in Anlehnung an die 50-Jahr-Feier im Jahre 2000 einfach weitergerechnet und feiern jetzt das 65-Jährige. Aber damals, zu der Zeit, hat man gar nicht so einen Wert drauf gelegt auf die Selbstständigmachung der Gemeinde, sondern man hat gesagt, der Beginn der Gemeinde Weißenfels ist doch die Nachkriegszeit. Da, wo Menschenscharen kamen und geflohen sind aus alten Gebieten, die jetzt polnisch sind, und haben wieder Heimat gesucht. Und so hat man hier das 25-jährige Gemeindejubiläum Weißenfels gefeiert. Ich habe einen Bericht hier, aus dem ich nachher auszugsweise vorlesen möchte. Ich fand ihn so spannend, dass ich dachte, besser kann ich es nicht schreiben. Und deswegen wird nachher auch noch ein Teil dazu sein. Aber vor einem Monat bin ich wiederum in meinen Grundfesten des Jubiläumsglaubens erschüttert worden und habe auf dem Boden eine Grafik gefunden, eine Tuschezeichnung. Und die sehen wir mal jetzt im Bild. Ja, vielleicht erkennt ihr den Ort. Das ist Halle, das Händel-Denkmal. Genau, und weiß auch jemand, was es mit diesem Bild auf sich hat? Eventuell könnten Naumburger es wissen. Okay, ich fand das ganz schick und ich dachte mir, ich arbeite ja in Halle, Mensch, braucht doch eh keiner mehr, hänge ich mir vielleicht ins Büro auf, bis ich die Rückseite erblickte. Zur Erinnerung an den 50. Jahrestag eurer Gemeinde Naumburg-Weißenfels von der Muttergemeinde Halle, den 21. September 1986. Hä? Genau. Hä? Das heißt, die Muttergemeinde Halle hat im Gedächtnis, dass die Gemeinde Naumburg-Weißenfels, 1936 geboren wurde. Vielleicht noch nicht als rechtliche Institution, aber als Menschen, die sich finden, um diese Art von Glauben prägend zu leben. 1936. Ist doch erstaunlich. Das heißt, wir können im nächsten Jahr den 80-Jährigen feiern. Und jetzt wisst ihr ja so, dass einiges doch etwas komplizierter ist, als man meint. Möchte ich euch den Jubiläumsbericht vorlesen, der 1970 von unserem Wilhelm Landgraf geschrieben wurde. Wilhelm Landgraf war jahrzehntelanger Gemeindeleiter dieser Gemeinde, heute noch repräsentiert durch die Tochter Christina und die Enkel Doreen und Antje, die da sicherlich auch manches Persönliche noch zu berichten wissen. Aber natürlich kennen viele von euch noch Wilhelm in guter Erinnerung, so in seiner ganz eigenen Art und Weise. Auch hat er die Gemeinde als Gemeindeleiter auch geführt, beziehungsweise hat versucht, diesen Haufen zu ordnen und in Struktur zu halten. Und er hat eine Gabe gehabt, auch Dinge wiederzugeben in Wort, das schon beeindruckend ist. Er schreibt, die Vorgeschichte des Gemeindeteils Weißenfels ist eng mit der Gemeindegeschichte des Gemeindeteils Naumburg verbunden und geht bis in das Jahr 1936 zurück, als zwei Schwestern nach Weißenfels zogen. Es waren die Schwestern Luise und Martha Frisch, Mutter und Tochter. Außerdem übersiedelten nach Gröbitz bei Weißenfels eine Familie Otto Frisch. Aus dieser Familie war die Ehefrau Anna Frisch Mitglied unserer Gemeinde. Die Anna Frisch hat wiederum Ausläufer. Und ich freue mich, Christiane, dass du heute hier bist. Ja? Ja? Wow. Ist das nicht spannend? Ist es nicht spannend, wie das zusammengewürfelt wird? Und Anna, ich glaube auch, ihr Ursprungsort war Russland. Also Ukraine oder Russland? Russland. Ja, russische Ukraine, ja. Und sie war Mitglied unserer Gemeinde. Diese drei genannten besuchten zuerst die Gottesdienste in Naumburg. Im Laufe der Zeit öffnete eine katholische Familie ihr Haus, Familie Sporon, in der Naumburger Straße 9. Hier versammelte sich ein kleiner Kreis von bibelgläubigen Menschen, die den Herrn um eine Erweckung in dieser Stadt baten. Allerdings lockerte sich diese Gruppe wieder und im Zuge der Zeit hörten die Zusammenkünfte in den Jahren 1937 und 38 auf. Unsere Glieder hielten sich mehr und mehr an die Gemeinde Naumburg. Im Jahre 1939 gab es einen geringen Zuwachs. Auf das Bekenntnis ihres Glaubens getauft, kommt die junge Schwester Elisabeth Theile, die spätere Schwester Landgraf, hinzu. Auch diese Geschwister halten sich nach Naumburg, wo Prediger Bruder Paul Lorenz dient. Und das finde ich auch durchaus bemerkenswert. Die Elisabeth Theile, die Mutti von Christina, viele von euch kennen sie noch, ich denke auch in sehr guter Erinnerung, ist eine der frühesten Verbindungen zu den Menschen dieser Stadt. Während in Weißenfels diese Gemeinde in allererster Linie auf Flüchtlinge sich gründete, war die Elisabeth Theile einheimisch. Und ihr Mann kam aus dem Erzgebirge. Die Vorgeschichte des Gemeindeteils Weißenfels schließt mit der Dienstverpflichtung des Bruder Lorenz nach Kiel und den dunklen Gewitterwolken des Zweiten Weltkrieges, die über ganz Europa stehen, ab. Die Geschichte des Gemeindeteils Weißenfels beginnt mitten in den Nachwehen des furchtbaren Zweiten Weltkrieges, in welchem unsere Gemeinden, besonders in den damaligen Osten Deutschlands, schwer geprüft wurden. Die Furie des Krieges riss Menschen zu Hunderttausenden auseinander. Sie erfrieren oder verbluten auf den Straßen, sinken ins Grab oder versinken in den Wasserfluten. Darunter auch die Glieder der Gemeinde. Sie stehen im Gericht, aber sie bleiben nicht im Gericht. Sie fallen nicht ins ungewisse Dunkel, sondern sie gehen heim zum Vater. Von der streitenden Gemeinde zur jubilierenden Gemeinde. Das ist ihre Zuversicht. Tausende sind es, die erneut des Herrn bewahrende Hand und Durchhilfe für das irdische Leben erfahren. Gemeinden werden durcheinander gewirbelt, so wie es viele unter uns erlebt haben. Gott hat es zugelassen. Doch die Gemeinde ist sein Werk. Für sie war es nicht zu ihrer Vernichtung, sondern zur Befruchtung für weitere Aufgaben. Gleich einem Samenkorn, das vom Winde vertrieben die Blüte verlässt, um außerorts fruchtbar zu sein. Gemeindehäuser werden zerstört. Mitgliederbücher und Glaubensbekenntnisse gingen in Flammen auf. Aber die Bindung an Jesus konnte niemand zerreißen. So standen die Glieder in Weißenfels und sehnten sich nach Gemeinschaft. Nicht, weil sie Gemeinde suchten, sondern weil sie Gemeinde waren. 1945 in den Monaten Mai bis Juni trifft Schwester Ida Kiesling im Gasthaus zum Roten Löwen auf die Tochter von Geschwister Krüger. Ich suche meine Brüder. Dieser Ausspruch von Josef, als er seine Brüder Schafe hütend suchte. Das wurde zu ihrem Hauptanliegen. So begannen sie bei Geschwister Krüger im Tagewerben gemeinsam zu beten, sich sonntags gemeinsam in Gerstewitz zum Gottesdienst zu versammeln, welcher von Bruder Schulz aus Gerstewitz geleitet wird. Von diesen Geschwistern gehen die ersten Impulse zum Sammeln aus. Das geschah in mühevoller Arbeit, denn Zeitungen wurden noch nicht gedruckt, um etwa auf diesem Weg einen Aufruf an die Umsiedler zu richten. Schwester Kiesling ist es, die mit einer Liste versehen sich auf den Weg macht. In Halle nimmt sie zunächst Verbindung mit Bruder Gritzky auf. Dadurch werden weitere Namen bekannt. Unter anderem erfolgen auch Hinweise auf die hier schon lange ansässigen Geschwister Lorenz, Frisch und Landgraf. Damit taucht die Vorgeschichte in die Geschichte des Gemeindeteils Weißenfels wieder ein. Im September 1945 läuft Schwester Kiesling mit Schwester Simon nach Naumburg, um Bruder Lorenz aufzusuchen, welcher am 12.09.45 wohlbehalten aus Kiel zurückgekehrt war. Das mühevolle Sammeln wird nun auch von ihm unterstützt. Die Verbindungen zur Gemeinde Halle werden intensiver. In Weißenfels werden 103 Mitglieder registriert und deshalb suchen wir Raum für unsere Gottesdienste. Bruder Gritzky verhandelt mit der Adventgemeinde, dem Untermieter der Gemeinde Halle. Diese Verhandlungen haben Erfolg. Am zweiten Adventssonntag des Jahres 1945 findet im Gemeindesaal der Adventgemeinde am Markt in Weißenfels der erste größere Gottesdienst statt. Und das gleich auch an die Geschwister, die aus der Adventgemeinde hier bei uns jetzt sind. Auch dort gab es schon ganz zu Anfang engere Beziehungen und ein gutes Verständnis. Weißenfels hat seine ersten Baptistengemeinde. Noch ist alles in Bewegung. Es ist ein Kommen und Gehen. Entsprechend schwankt in dieser Zeit die Mitgliederzahl, die in diesem Zeitraum bis zu 160 Lieder erreicht. Auch diese äußeren Umstände befruchten das Werk. Die Arbeit geht voran. Bruder Lorenz, ein Prediger mit einem jugendlichen Herzen und voller Liebe für seinen Herrn, steht in Naumburg und Weißenfels vor schweren, aufreibungsvollen Aufgaben. Prediger sein heißt in dieser Zeit nicht nur segnende, sondern auch helfende Hände haben. Das Gebot der Stunde heißt Not lindern. Damit das deutlich wird, worum es ging, Not lindern. Das nächste Dokument. Hier hat unser Wilhelm Landgraf entworfen, wie man die Verteilung von lebenswichtigen Nahrungsmitteln organisieren könnte. Erstens, Kinder sind zu berücksichtigen. Altersgrenze 12 Jahre. Zweitens, folgende prozentualen Staffelungssätze sind bei den Kindern anzuwenden. 1 bis 5 Jahre 40%, 6 bis 10 Jahre 25%, 11 bis 12 Jahre 15%. Bei Familien, die mehr als eine Portion erhalten, sind für jede zweite und weitere Portion 10% abzuziehen. Der unter 3 genannte Gesamtbezug ist durch die Anzahl der bedürftigen Witwen zu teilen und hat als Zuschlag in ihren Spalten zu erscheinen. Freundschaftsmitglieder erhalten in der Regel die Liebesgaben nicht. Ausnahmen bilden Freunde mit besonderer Bedürftigkeit und Freunde, die besonders aktiv im Dienst sind, zum Beispiel Sänger. Anspruch auf die volle, regelmäßige Portion besteht nicht. Es kann hierbei nur um Aufteilung von Resten. Wie heißt es von Resten handeln? Bei der Verteilung von Trockenmilch werden nur Kinder, Kranke, Alte und Schwache berücksichtigt. Alles über 6 Jahre erhält 2/5 weniger von der zustehenden Portion. Bei der Verteilung von Fleisch sind Kinder bis zu 6 Jahren nicht zu berücksichtigen. Und der letzte Punkt. Bei den oben aufgeführten Punkten ist von Bruder Lorenz, Crispens, Landgraf, Böttcher und den Schwestern Branski und Reichmann versucht worden, so gerecht wie möglich zu verteilen. Trotzdem werden Härten auftreten, Schwankungen eintreten. Unser Grundsatz soll sein, nicht ein starres Schema soll uns dirigieren, sondern ein gütiges, vom Herrn gesegnetes Herz soll das letzte Wort haben. Ich denke, ihr könnt erahnen, was für eine Not geherrscht haben muss, um so etwas aufzustellen. Auf geistlichem Gebiet galt es, die sehr verschiedenen Mentalitäten der Glieder zusammenzuführen. Bruder Lorenz tut diesen Dienst mit großer Energie, aber auch mit Freude, in der Gewissheit, alles ist möglich, dem der glaubt. Unterdessen haben sich auch die einzelnen Arbeitszweige gebildet und wirken eifrig im Segen an der ganzen Gemeinde. Die Kinder versammeln sich unter Schwester Lukas zu ihrem ersten Kindergottesdiensten, welche dann 1948 Bruder Vorwerk und 1949 Bruder Schweigel fortführen, bis diese Arbeit dann über Bruder Böttcher endgültig von Bruder Gerhard J. Latzek übernommen wird. Das endgültig bezieht sich auf diese 1970-Zahl, an dem das geschrieben wurde, und zu diesem Zeitpunkt war mein Schwiegervater hier auch noch in dieser Arbeit drin. Der Jugend nimmt sich 1946 Bruder Schweigel an, bis dann 1948 eine geschlossene Jugendgruppe von Bruder Landgraf gegründet wird. Bereits 1949 haben wir den ersten Allianz-Jugendtag in Weißenfels und an dem die junge Gemeinde und die Jugend der landeskirchlichen Gemeinschaft teilnimmt. Bruder von der Kammer, der schon immer ein Freund der Jugend war, diente uns trotz seines fortgeschrittenen Alters mit jugendlicher Frische. Er war für diesen Tag ein recht gesegneter Ratgeber. Nach 17-jährigem Dienst an der Jugend übergibt Bruder Landgraf diese Arbeit 1965 an Bruder Arvid Fröhlich, dein Vati Christiane. Gottes Kinder sind schon immer freudige Sänger gewesen. Bruder Konrad Schweigel, selbst für Musik und Gesang sehr begabt, stellt sich schon in den ersten Gottesdiensten mit einem klangvollen Chor vor, welcher 1947 von Bruder Böttcher und 1949 endgültig von Bruder Riewe übernommen wird. Bruder Riewe ebenfalls hier hat seine Wurzeln gezogen und seine Früchte getragen. Antje und Doreen sind die Enkel von Bruder Riewe. Auch da merken wir, wie verflochten doch alles ist. 90% der Gemeindemitglieder haben alles verloren. In großer Armut fangen sie neu an. Das gilt auch für die Gemeinde. Sie besitzt weder Geld noch Sachwerte. Trotz dieser Umstände und vielleicht gerade deshalb bringen die Glieder der Gemeinde ihr Opfer und helfen auch materiell aufzubauen, so gut es geht. Ihr Auftrag heißt Mission. Licht bringen in die dunklen Tage durch Jesus Christus. Für diesen Auftrag werden Strapazen in Kauf genommen. Es waren keine Busse von den Dörfern. Zu Fuß. Ja, gerne.
Ja. Also russische Ukraine, mein Großvater hatte noch die deutsche Staatsangehörigkeit und dadurch durfte die Anna als eins von den neuen Geschwistern als einzige nach Deutschland.
Aha.
Und die wollten nach Pommern. Und Pommern war eine Zuzugssperre und dann haben sie gesagt, schickt uns, wohin ihr wollt. Und dadurch sind die nach Brüggitz gekommen und hatten 10 Jahre Zeit, das Kommen der anderen vorzubereiten. 1956 hat die Oma das Grundstück wieder verkauft, weil der Opa gestorben war. Aber das war, Gott hat vorgesorgt. Mhm. Gott hat ihn dorthin geschickt und hat gesagt, hier habt ihr euren Platz. Und 1945 haben sie den Ziel mit Freundinnen geben können, weil sie was hatten.
Also sie waren die Besitzenden in dem Augenblick. Die überhaupt die, Seltenen, die was besessen.
Die Kartoffeln in ja. Den
ja, ja, ja. Danke, das ist gut zu hören.
Ja. Mhm. Also so hat Gott dieses 1945 vorbereitet.
Mhm. Ja, für diesen Auftrag werden Strapazen in Kauf genommen. Es fahren noch keine Busse von den Dörfern. Zu Fuß wird der oft sehr lange Weg zurückgelegt. Die Unbilden der Witterung können sie nicht abhalten. In der kalten Jahreszeit sitzen sie, da es kaum Heizung gibt, in Decken eingehüllt in der Bibelstunde. Ihre Sehnsucht gilt dem Worte Gottes. Sie haben am eigenen Leibe erfahren, wie schnell irdischer Besitz vergeht. Sie sind an Vergänglichkeit nicht zerbrochen, sondern haben neue Hoffnung geschöpft an dem Wort von 1. Johannes 2, Vers 17. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Mit dieser Haltung beginnt die Arbeit in der Mission. Ja, und dann folgen Evangelisationen, es werden Menschen getauft, da sehen wir auch nachher noch ein Foto davon. Und ich lese den einen Satz nach vor. Am 11.09.1949 taufen wir in der Badeanstalt auf der Robinson-Insel das erste Mal in der Freien Saale. Die Täuflinge sind Schwester Anni Frisch, Katharina Frisch, seine Mutti, Annetta Sommerfeld, Anna Sommerfeld, Emma Baumert, Ilse Bobke, Minna Reichmann, Gertrud Schmidt. Die Bemühungen, die beiden Stationen Naumburg und Weißenfels als selbstständige Gemeinde mit der Bezeichnung Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Naumburg-Weißenfels anzuerkennen, gehen ebenfalls auf das Jahr 1949 zurück. Somit wird dieses Jahr zur Weichenstellung für die weitere Gestaltung des Werkes. Den generellen Anschluss dazu gibt die Muttergemeinde Halle. Der Brüderrat in Weißenfels ist geteilter Meinung, nicht ohne Grund. Es gibt ernstzunehmende Schwierigkeiten. Doch Bruder Lorenz und die jüngeren Brüder orientieren sich nach vorn. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Sie wagen es im gläubigen Vertrauen auf ihren Herrn und finden die Zustimmung der Gemeinde. Der Antrag wird stattgegeben, die Gemeindegründung auf dem 18.01.1950 festgelegt. Wir haben alle Grund zum Loben, zum Danken und zum Freuen. Ja, nach diesen Fotos bleibt ja fast nichts mehr zu sagen. Doch, lasst mich noch mal kurz zusammenfassen. Es gibt schon noch, wenn man Rückschau hält, einiges, was einem auffällt. Ich lese aus Lukas 9, Vers 62. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Nun tun wir genau das. Wir blicken zurück. Und vielleicht sollten wir das mit Vorsicht tun, weil es besteht eine Gefahr darin. Eine Gefahr, dass man in der Vergangenheit sich festhält und meint, ach, was waren das nicht für schöne Zeiten und wie ist es jetzt? Und man verliert die Furche für die Zukunft. Man verliert das, was vor einem liegt, den heutigen Tag aus den Augen. Und das darf nicht passieren. Aber dieser Blick, er sei uns gestattet, weil wir gerade ein Feld pflügen und wir sind am Ende der Furche angelangt und wollen wenden und können deswegen mal so ganz geschickt im Weiterflügen den Blick zurückwerfen. Ich finde, hier unter all denen, die sich kennen und kennengelernt haben, entdecke ich, dass jeder Einzelne unter uns eine ganz eigene Geschichte hat. Und diese Geschichte ist geprägt in erster Linie von den Eltern, von den Großeltern, von den Vorfahren, von den Menschen, die man kannte. Und wir stehen in dieser Tradition der Geschichte und wir können oft nicht wirklich rechts und links ausbrechen. Die Verhaftung ist naturgemäß sehr stark. Einige von uns tragen diese Wurzeln der Gemeinde sehr tief in uns. Ich habe in den letzten 5 Jahren sehr intensiv die Gemeindegeschichte studiert, habe viel gelesen und habe festgestellt, diese Gemeinde ist entstanden als Schmelztiegel der Kulturen. Hier sind Menschen zusammengeworfen worden, die von Natur aus nicht unbedingt zusammenpassen. Und so musste man in der großen Not das Beste daraus machen. Eines der wichtigen Überlebenspunkte war zu Anfang die soziale Betätigung, das Miteinander teilen. Aber auch die soziale Betätigung im Projekt Chor, das Miteinander singen und das Erheben der niedergedrückten Seele wieder nach oben, dass sie wieder atmen kann, wieder Frische bekommt. Was treibt die Menschen? Was treibt uns als Mensch im Leben? Treibt uns, dass wir das Ansehen von unseren liebgewordenen Menschen brauchen und deswegen auch so eng eingebunden sind in eine Kultur? Die Menschen, die hierher gekommen sind, wollten ihre Maximen fortführen, die sie aus ihren Heimatländern, aus ihren Heimatgegenden gebracht haben. Und so war diese Art und Weise zu glauben ein Ausdruck dessen, was man gelernt hat von früher. Die Evangelisationen, die Aufbrüche der Anfangszeit. Später, so lese ich es immer wieder auch in den Protokollen, wird die Sache eher mit Mühe betrachtet. Und man hat evangelisiert und ist dann doch nicht das bei rausgekommen, was man dachte. Und das immer und immer und immer wieder. Und ich dachte mir, Mensch, warum kann man nicht irgendwann ausbrechen aus einer Vergangenheit, die nicht mehr so trägt, wie sie tragen sollte? Warum kann man nicht Dinge anders tun, wieder neu hören? Oder wir erleben Machtkämpfe, verdeckt unter christlichen Mäntelchen oder auch ganz offen. Und diese Machtkämpfe waren es, die unter anderem auch Bruder Lorenz an die Grenze seines Möglichen gebracht haben. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch, ich war in Berlin und dort sprach mich ein Bruder an aus der Baptistengemeinde: Hey, wir waren doch 1951 mal in Weißenfels und da wollten wir die Gemeinde besuchen und da war gerade nichts. Naja, da hat man keinen gefunden, der irgendwie so ansprechbar war oder so. Und dann habe ich mal nachgekrast und ich habe wirklich in der Zeit, das war so komisch, was war da passiert? Das war so eine Stimmung, man kann sie schlecht beschreiben. Wie als wenn irgendetwas zerbröckelt und etwas Neues beginnen will. Und so ist Bruder Lorenz dann auch weggezogen nach Glauchau. Er konnte nicht mehr, aber am Ende seiner Kraft. Und das will was heißen bei so einem gestandenen, knackigen Kerl. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es so viele Zerwürfnisse gab. Und das zu übersehen, wäre nicht gut für unseren Blick nach vorn. Menschen haben richtig Mühe miteinander gehabt. Es gab eine untergründige Unzufriedenheit. Auch gab es Revierkämpfe. Revierkämpfe, die sich dahingehend äußern, dass Gruppen, die sich gründeten, zum Beispiel in Naumburg, hatte sich Jugend gefunden und gegründet, und wollten irgendwo Jugendkreis haben, außerhalb der Gemeinde, beziehungsweise nicht so direkt im Schoße der Gemeinde. Und da kam der warnende Zeigefinger aus der Gemeinde. Ihr könnt doch nicht einfach. Das führt doch zu Separation und Spaltung. Und maßgeblich beteiligt war daran auch eine Schwester, Schalla, die kennen manche von euch noch, eine sehr interessante Dame, die wir auch später noch gehört haben und wo auch später zu ihr noch ein sehr gutes Verhältnis gepflegt wurde aus der Gemeinde, landeskirchlichen Gemeinschaft in Naumburg. Und diese hatte damit gedient. Und ihr hat man doch untersagt, doch weiter zu wirken in der Richtung. Und ich dachte mir, schade. Mensch, hat die Gemeinde nicht begriffen, dass Gemeinde vor Ort als Struktur doch nur ein ganz kleiner Teil der Gemeinde Jesu ist? Wo ist diese Offenherzigkeit geblieben? Aber vielleicht kann man es auch verstehen, gerade aus diesen Notzeiten heraus, dass man da auch eine gewisse Sorge und Angst mit sich brachte. Ja, und die Selbstständigkeit der Gemeinde, die ich vorgelesen hatte, hatte ja auch Gründe. Nun, die waren nicht so geistlich, wie man vermutete. Das war einfach eine Geldfrage. Nämlich, dass die Gemeinde Halle als Muttergemeinde hier natürlich sehr investierte. Und die Gemeinde Halle hatte festgestellt, ey, die sind so viele, die können sich doch selbst tragen. Und das war dann auch der Punkt, wo man gesagt hat, Mensch, überlegt mal, ob ihr euch selbstständig machen könnt. Und dann wurden hier laute Bedenken geäußert, dass wir das finanziell nicht stemmen können und so weiter und so fort. Und dann hat man überlegt und gedacht, naja, vielleicht geht es doch irgendwie. Also es ist schon alles sehr menschlich, aber wiederum auch von Visionen und Ideen durchzogen, die aus diesem Reiche unseres Vaters im Himmel kommen. Interessant zu beobachten. Ja, die Finanzierungsfragen haben die Gemeinde immer und immer wieder beschäftigt. Und es ist schon anstrengend zu lesen, wie immer und immer wieder so untergründig es vorkommt, eigentlich könnte doch noch mehr gegeben werden. Und dabei haben wir doch gerade auch in letzter Zeit erfahren und erlebt, dass der Herr dafür sorgt, dass alles passt. Und dass man nicht in irgendeiner Form einen Druck aufbauen müssen, sondern jeder gibt das, was er für sich persönlich als verantwortlich sieht und guckt nicht nach links und guckt nicht nach rechts und tut das, was der Herr ihm sagt. Und dann macht die Gemeinde das draus, was sie machen kann. Und das haben wir doch in einer super Erfahrung auch daran gemacht, über die ganzen Zeiten des Baus, diese Riesenfinanzierungen. Und da haben wir gelernt daraus der Vergangenheit, denke ich. Ja, und ich muss auch sagen, es gab immer wieder Leute, die ein Stückchen aus der Reihe tanzten, die ein Stückchen nicht so in dieses allgemeine Schema passten und die vielleicht aus dem Grund auch schief angesehen waren. Es gab auch Menschen, die in Sünde gefallen waren. Natürlich nur eine bestimmte Art von Sünde. Meistens waren das die sexuellen Sünden. Die anderen Sünden wie Geiz und wie Bosheit, die sah man nicht so. Das war nicht so dramatisch. Aber da habe ich festgestellt, dass gerade auch mit solchen Menschen doch relativ grob schlechtlich umgegangen wurde. Ich weiß, dass es allgemein schwer ist, in einer Gemeinschaft in einer guten Art und Weise zusammenzuleben und zusammenzubleiben. Aber ich weiß auch, dass es wichtig ist, Menschen, die einen ganz individuellen Charakter mit sich tragen, dass man diese nicht in eine Form pressen kann und sagen, du musst jetzt genauso werden wie der andere. Unsere ganze Vergangenheit wäre ein armseliger Haufen, wenn wir diese Menschen so auf die Art und Weise abgedrängt hätten. Was wäre dieser riesige Haufe von christlichen Zeugen, den ich auch ganz am Anfang erwähnt hatte, diese Spezialisten des christlichen Glaubens, die einfach nur verrückt im Kopf waren, wenn die abgedrängt worden wären, mundtot gemacht wären. Und ich denke, das ist auch die Stelle, wo es dran ist, da wo es passiert ist und wo es auch heute noch passiert, um Vergebung zu bitten. Dass wir sagen, es ist eine Geschichte, die uns getragen hat. Die ist nicht abgegangen, ohne dass nicht Verletzungen passiert sind. Und ich habe auch schon ein Dokument gelesen, ich weiß nicht, 1993, da habe ich was geschrieben und ich dachte mir, mein lieber Scholli, was habe ich für einen Ton drauf? Und da dachte ich mir, ja, heute hätte ich es anders geschrieben. Und das ist nicht leicht. Aber ich finde es wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen, dass wir lernen, Mensch, da ist was passiert. Und wir wollen daraus lernen, wir wollen lernen, wieder miteinander ordentlich umzugehen. Wir wollen lernen, die Persönlichkeit des Einzelnen zu achten und dennoch an den Spuren Jesu hängen zu bleiben. Die Gemeinde hat sicherlich viele Tiefs durch, aber sie ist, und das ist ihr ganz großes Plus, sie ist Trägerin dieser unendlich wertvollen Botschaft Jesu. Und das adelt sie wieder. Das macht wieder neu Wind zum Leben. Das gibt wieder Kraft, das lässt wieder aufatmen. Und das wünsche ich mir sehr. Ich stelle mir die Gemeinde vor wie ein Beet mit Pflanzen. Und zwar nicht wie so eine Pflanzenreihe von gleichartigen Pflanzen, sondern wie Pflanzen aus unterschiedlichster Art, so wie Menschen unterschiedlich sind. Und da heißt es doch, dass eine Gemeinde dieses Beet bewirtschaften darf. Und zwar pflegen darf. Diese Bewirtschaftung interessiert sich gar nicht darum, wie denn die einzelne Pflanze ist, denn die wächst nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten. Die weiß ganz genau, wie sie werden darf. Aber sie möchte die optimalen Bedingungen haben, sich auszubreiten und groß und stark zu werden. Jede Pflanze, die auf diesem Beet wächst, sieht einzigartig aus. Und jede Pflanze streckt sich aus nach dem Licht und braucht das Licht. Und jede Pflanze, die findet ihren Platz in dem Beet. Und sie braucht Abstand, auch zu den anderen. Sie braucht den richtigen Abstand, damit sie gedeihen kann. Auch dieses Austarieren des Abstands ist für uns ganz wichtig, damit wir gedeihen können. Dass wir uns nicht zur Last fallen, dass wir uns nicht nerven, sondern dass, wenn wir merken, da kommen wir uns zu eng, da rappelt es, dass wir einfach ein Stückchen auch Abstand nehmen und wieder neu lernen, uns einander zu respektieren, uns auch Gemeinschaft zu genießen. Und jede Pflanze sieht die Sonne aus ihrer ganz eigenen Perspektive. Und so kann auch die Pflanze nicht sagen, so, du Pflanze neben mir, du musst jetzt die Sonne genauso sehen, wie ich sie sehe. Nein, sondern sie kann nur dastehen und bezeugen, wie sie selbst sie sieht. Und das ist wichtig für uns zu lernen, dass wir unseren Glauben nicht verteidigen müssen oder angreifen müssen und sagen, du musst jetzt genauso glauben wie ich, sondern sagen können, so stehe ich und so glaube ich. Und das gibt mir Kraft und das gibt mir Sonne. Und wenn du möchtest, lade ich dich ein, in mein Leben zu schauen. Und so, denke ich mir, ist Gemeinde Jesu gedacht. So wie Jesus dasteht, mit offenen Armen und einlädt Menschen durch die Jahrhunderte durch und sagt, kommt zu mir und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und die Jünger Jesu sagen, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. So würde ich mir vorstellen, kann Gemeinde auch in Zukunft wachsen, kann Gemeinde groß werden, kann Gemeinde auch die eingesessene Bevölkerung von Weißenfels ergreifen, Menschen in ihrer ganz eigenen Art und Prägung. Und das wünsche ich mir sehr, dass wir dieses klare Bekenntnis, weniger in Wort, mehr im Handeln, doch bringen wir allein, also wir folgen Jesus Christus allein. Und dazu möchte unser Herr uns seinen Segen geben, das bitte ich und damit möchte ich schließen. Amen.